SWR 2 Leben.
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz beschlossen. Möge alle Zeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volk.
Bonn am 23. Mai 1949. Der Präsident des Parlamentarischen Rats und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer verkündet das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Damit wird Westdeutschland ein eigenständiger Staat. Die Verfassung, die sich das Land nun gibt, ist eine Antwort auf das NS-Regime. Es werden Lehren aus der NS-Diktatur gezogen. So stehen die Menschenrechte und vor allem die Würde des Menschen an erster Stelle. Rechte, die im Nationalsozialismus mit Füßen getreten wurden. Gleichzeitig aber drängen ehemalige Nationalsozialisten in Deutschland wieder in Amt und Würden. Einer, der sich früh dagegen auflehnt, ist Helmut Kramer. Er ist 18 Jahre alt, als die Bundesrepublik gegründet wird. Für den späteren Richter am Oberlandesgericht Braunschweig werden die Verbrechen der NS-Justiz zum Lebensthema. Er entlarvt NS-Täter und unterstützt deren Opfer. Und immer weist er darauf hin, es seien vor allem Juristen gewesen, die sich einem verbrecherischen Staat angedient hätten und oftmals härter urteilten, als es das NS-System vorgesehen hatte.
Ich habe, glaube ich, einen wunden Punkt. Ich kann kein Unrecht ertragen, und zwar nicht nur in der Gegenwart und nicht nur, wenn es mir selbst geschieht, sondern vielmehr bei anderen auch, und Unrecht auch, das in der Vergangenheit geschehen ist.
So weist Helmut Kramer in den 1970er Jahren seinem Dienstherr, dem damaligen Landesminister Hans Puhvogel, eine braune Vergangenheit nach. Der Minister muss schließlich gehen. 2009 rehabilitiert der Bundestag sogenannte Kriegsverräter. Als Gutachter für die Partei Die Grünen hat Kramer sich dafür vehement eingesetzt. 2002 erhält er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und die Humanistische Union verleiht ihm 2012 den Fritz-Bauer-Preis. Helmut Kramer prägt die Entwicklung Deutschlands entscheidend mit. Sein Engagement zielt immer darauf ab, die Demokratie zu stärken. Dabei bewahrt er sich seinen juristischen Blick. Er ist der Maßstab für sein Handeln. Immer wenn er die Demokratie gefährdet sieht, verlässt er seinen Schreibtisch und setzt sich für das demokratische Rechtssystem ein. Juristische Fakultät der Universität Göttingen im Mai 2019. Helmut Kramer trifft sich mit Jurastudenten. Ihn interessiert, wie ihr Studium aussieht, inwieweit die NS-Justiz ein Thema ist und ob ihr kritisches Denken gefordert und gefördert wird. Pünktlich um 11 Uhr sitzen sie nun alle zusammen im Seminarraum.
Eigentlich passe ich gar nicht in diese Runde. Alles junge, angehende Studenten und Studentinnen bin ich so eine Art Fossil. Irgendwie aus der Zeit gefallen, weil ich natürlich damals in einer ganz anderen Zeit studiert habe. Meine Universitätslehrer waren sämtlich in der Zeit des Dritten Reiches schwer belastet. Andererseits war das Studium damals nicht so stressig wie heute, wo man möglichst bald fertig werden muss, um irgendwie eine Stelle zu bekommen.
Die Studierenden haben ihre Notizen mitgebracht. Einige haben Aufsätze von Helmut Kramer vor sich liegen.
Mein Name ist Timo Albrecht, ich bin 25 Jahre alt und studiere hier noch Jura in Göttingen. Ich bin fast fertig und habe mit der Rechtsgeschichte schon eine ganze Zeit lang Berührungspunkte und bin da auch schon vielfältig in Kontakt gekommen mit den Themen, die auch Herrn Kramer so bewegen, und freue mich sehr, dass ich jetzt auch heute hier mit dabei sein darf.
Mein Name ist Tim Schütz, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe hier in Göttingen auch die Rechtswissenschaften studiert und bin momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frau Schumann, an deren Lehrstuhl ich über Friedrich Schaffstein promoviere, ein Strafrechtler, der in der NS-Zeit wie in der BRD das Strafrecht, vor allem das Jugendstrafrecht, ja, wohl wie kein anderer geprägt hat.
Mein Name ist Florian Philippi, ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Mainz. Seit 2014 studiere ich hier in Göttingen und habe auch Geschichte schon im Bachelor mitstudiert.
Mein Name ist Ekavi Papagiorgiou. Ich bin 23 Jahre alt, arbeite auch schon seit 1,5 Jahren hier am Lehrstuhl und habe davor ein naturwissenschaftliches Studium gemacht.
Helmut Kramer eröffnet die Diskussion. Ihn interessiert zunächst, inwieweit in den Seminaren über die Rolle des Richters diskutiert wird.
Es galt damals und ich fürchte auch heute noch immer eigentlich so dieses Denken, dass das Urteil eines Richters, das sei das gewissermaßen unfehlbare Produkt einer rein logischen Operation.
Natürlich steht man dann da als Studierender und denkt, der Richter wird schon recht haben. Aber Herr Kramer hat schon recht, dass man auch gerade während des Studiums die Chance nutzen muss, um Sachen zu hinterfragen und sich selbst auch zu fragen, ist das richtig, um kritischer damit umzugehen.
Ich finde den Punkt noch sehr interessant, dass Herr Kramer meinte, dass man immer darauf achten muss, dass die Gesetze sich auch verändern werden und man sich eben nicht nur daran orientieren darf, dass man die Gesetze, wie man sie einmal im Studium kennengelernt hat, dementsprechend anwendet, sondern auch immer hinterfragt, was die Entstehungsgeschichte auch des Gesetzes war und das dann halt auch immer wieder neu interpretiert und neu anwenden kann und nicht nur dabei bleibt, was man einmal gelernt hat, sondern immer das auch fortentwickelt. Ich denke, der Richter, das heißt, ist ja nur seinem eigenen Gewissen unterworfen und natürlich sollte man immer überlegen, ob man jetzt mit der Auslegung der Norm, ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Was die rechtsdogmatischen Fächer angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da zumindest von den Professoren her sehr oft auch eine kritische Auseinandersetzung schon mit stattfindet. Das heißt, dass man nicht nur lernt, was gerade die herrschende Meinung ist, sondern dass man kritisch fragt, warum hat sich die herrschende Meinung herausgebildet, was sind die Argumente dafür und dagegen.
In seinem Studium, so Helmut Kramer, habe sich niemand mit dem Lehrstoff kritisch auseinandergesetzt. Die NS-Justiz sei kein Thema gewesen, viele seiner Professoren wären selbst Nationalsozialisten gewesen. 1955 macht er das erste und 1962 das zweite juristische Staatsexamen. Für seine Doktorarbeit wählt er als Doktorvater Ernst Rudolf Huber. Ausgerechnet, Huber war NS-Professor für Verfassungsrecht. Hätte Kramer das nicht merken müssen?
Professor Ernst Rudolf Huber habe ich mir ganz bewusst als Doktorvater ausgesucht. Und zwar, ich wusste nur ziemlich dunkel etwas, dass er im Dritten Reich hatte er ein Buch geschrieben, sogar in 2 Auflagen, das hieß »Das Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches«. Aber alle anderen Professoren waren ebenso belastet. Aber Huber war ein nachdenklicher Mensch, wie es sich dann auch herausgestellt hat, als ich mir ihn als Doktorvater ausgesucht habe. Und von daher gesehen hat mich das auch deswegen nachdenklich gemacht, dass ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, dass ein so hervorragender Jurist damals ja sich zum Diener des Hitler-Regimes machen konnte.
Ich glaube, bezüglich der Casa Huber haben wir, also als zeitgenössische Studierende, den großen Vorteil, dass wir nicht nur aufgrund der wissenschaftlichen Leistung Akteure im Nationalsozialismus bewerten müssen, sondern wir können auch die wissenschaftspolitischen Leistungen heranziehen. Und dass er vielleicht gar nicht wissenschaftlich so stark in das nationalsozialistische Rampenlicht getreten ist, aber dass er eben diese Überzeugung auch in den Hörsaal getragen hat. Und ich glaube, dass wir unter diesen Aspekten auch die entsprechenden Hochschullehrer und Rechtsgelehrte bewerten müssen. Das ist wirklich etwas, das das heutige Studium dem Studium der 50er, 60er Jahre voraus hat.
Im Gegensatz zum NS-Regime sollen Richter und Gerichte heute unabhängig sein, sich nicht bei ihren Urteilen von Politik und Parteien leiten lassen. Doch ist das wirklich immer so?
Also ich denke, gerade bei den höheren Gerichten und zum Beispiel auch beim Bundesverwaltungsgericht jetzt aktuell kann man das natürlich feststellen, dass ja auch immer, weil Recht ja nicht im luftleeren Raum agiert, dass Entscheidungen, die letztverbindlich getroffen werden, dass die immer auch Rückstrahlungen haben auf die Politik. Und wenn man zum Beispiel die Frage jetzt der Dieselfahrverbote aktuell sich anschaut, da war es ja so, dass letztes Jahr dann das Bundesverwaltungsgericht ein Grundsatzurteil gefällt hat, nachdem solche Dieselfahrverbote grundsätzlich möglich sind. Und da konnten sich diese Richter sicherlich auch schon sicher sein, dass es da einen großen Aufschrei geben würde in der Bevölkerung und gerade von Seiten der Politik, dass da viel Gegendruck kommt. Und die Frage ist, inwieweit sich die Richter dann trotzdem die Freiheit nehmen, auch weil sie es für richtig halten, das geltende Recht anwendend, dass dann auch Entscheidungen, die nicht populär sind, durchgezogen werden.
Kaffeepause. Helmut Kramer nippt kurz an seiner Tasse. Da stellt er schon die nächste Frage in die Runde. Er will wissen, ob die NS-Justiz ein Thema im Jurastudium ist.
Diese Seminare zum Thema NS-Recht, die sind am schnellsten voll, kann man sagen. Das Thema zieht nach wie vor sehr viele Leute an. Und da gibt es schon Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, wie auch die Lebenswege von solchen Juristen sind, seien es Rechtswissenschaftler oder auch Richter. Ich habe den Eindruck, dass jetzt zumindest von Professorenseite da immer auch drauf gedrungen wurde und eigentlich nie diese unkritische Entgegennahme von Wissen im Vordergrund stand.
Helmut Kramer nickt. Das sei lange Zeit anders gewesen, meint er. Er erklärt, wie in der Vergangenheit das Jurastudium an deutschen Hochschulen aussah.
Während der gesamten Ausbildung wird den Juristen jeder Mut zu schöpferischem Denken ausgetrieben und sie erkennen sehr bald, dass ihnen zusätzliche Kenntnisse von sozialpsychologischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Zusammenhängen in der juristischen Arbeit nur hinderlich sind. Man müsste in der Ausbildung ständig Gelegenheit haben, kritisch miteinander zu diskutieren, auch anhand konkreter Fälle, nicht etwa nur der Rechtsgeschichte, sondern was gerade heute aktuell ist, worum es geht und wie stark die Vorgaben von oben sich zu stark durchsetzen.
Dem pflichten die Studierenden bei. Von der jetzigen Justizministerin Katharina Barley hätten sie nun eher einen guten Eindruck gewonnen. Auch von ihrem Vorgänger Heiko Maas.
Auch Heiko Maas, auch Katharina Barley haben sich dafür eingesetzt, dass die juristische Zeitgeschichte wesentlicher Bestandteil der juristischen Ausbildung wird. Und ich kann das jetzt in anderen Fakultäten nur schwer nachvollziehen. Ich weiß, dass Münster, ich weiß, dass Freiburg eine exzellente Ausbildung in rechtshistorischer Hinsicht haben. In Göttingen fehlt es mir an kritischem Input nicht.
Bei großen aktuellen Streitfragen ist es sehr regelmäßig eigentlich so, dass dann von studentischer Seite auch die Initiative dann kommt, doch da Personen einzuladen, die sich damit auskennen und auch ein Podium zu haben, weil das ja auch eine Frage ist, wo man kontroverser diskutieren kann, dass man da unterschiedliche Meinungen dann auch zu Wort kommen lässt. Und das finde ich auch sehr gut.
Am Ende der Gesprächsrunde diskutieren die Studenten mit Helmut Kramer über die NS-Prozesse der Neuzeit. Helmut Kramer hält nicht viel davon, alte, greise SS-Täter jetzt noch vor ein Gericht zu stellen.
Und dann gibt es eben auch die nachgeholte Aufarbeitung dieser Verfahren der Verbrechen in Auschwitz, in dem man jetzt 90, 95-jährige SS-Leute vor Gericht stellt, die sich an nichts mehr, wirklich nichts mehr erinnern können und oft gar nicht verhandlungsfähig sind. Die werden dann mit Unterstützung von Ärzten werden die für verhandlungsfähig erklärt. Und ich finde das doch etwas traurig.
Ja, also ich finde es natürlich auch sehr schockierend, dass da so viel versäumt wurde in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man heute noch diese Prozesse eröffnet, allein schon wegen der Symbolwirkung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reaktion im Ausland dementsprechend positiv ausfällt. Und also ich bin da eher so nach dem Motto, besser jetzt als gar nicht mehr.
Immer wenn so ein Prozess eröffnet wird, geht das natürlich auch durch die Öffentlichkeit. Und ich denke auch, dass es zum Teil auch positive Auswirkungen hat, also dass sich die Öffentlichkeit damit beschäftigt, dass unsere Generation auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird und dass da eine Auseinandersetzung stattfindet.
Helmut Kramer hat immer schon den Austausch gesucht. Seinen kritischen Blick will er weitergeben an junge Jurastudenten. Sie sollen erkennen, wenn es Schwachpunkte gibt in unserer Demokratie, wenn Widerstand nötig ist. Nicht nur mit jungen Studierenden, auch mit Wissenschaftlern, Politikern und mit seinen eigenen Kollegen sucht er das Gespräch. Kramer hält Vorträge, schreibt wissenschaftliche Aufsätze, Protestbriefe, verfasst Stellungnahmen und Gutachten. Über 300 Publikationen sind bis heute entstanden. Helmut Kramer protestiert nicht nur auf dem Papier, so beteiligt er sich 1987 an der sogenannten Richterblockade. Am 12. Dezember 1979 beschließen die NATO-Staaten, neue atomare Mittelstreckenwaffen in Europa zu stationieren. Das sei nötig, da die Sowjetunion vorher neue Atomraketen aufgestellt hätten, heißt es. Hunderttausende Menschen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern protestieren dagegen. 1987 kommt es zu einer ungewöhnlichen Aktion. 20 Richter versammeln sich vor dem amerikanischen Militärdepot in Mutlangen. Dort lagern amerikanische Atomraketen.
Wir haben uns dann auf diesem Feldweg, es waren über minus 22 Grad Kälte, aber wunderbares Wetter, haben wir uns dort hingesetzt. Natürlich waren wir angemeldet, Die Polizei hat immer noch gezögert. Man wusste wohl nicht richtig, was man machen sollte. Aber man ließ uns erstmal etwas warten. Wir blieben ja einfach sitzen, nicht? Und einer nach dem anderen wurde dann weggetragen.
Und verhaftet. Der Vorwurf? Sie hätten psychische Gewalt ausgeübt. Politiker fordern, die Richter zu entlassen. Ihre Aktion verbreitet sich wie ein Lauffeuer und steht bald in allen Zeitungen. Doch nicht nur das. Der Liedermacher Franz Josef Degenhardt etwa zollt den mutigen Richtern seinen Respekt und schreibt für sie ein Lied.
Dies Lied ist für die Richter, die sich vorergeben bei Eis und Schnee auf die Straße setzten und sie blockierten. Das gab es noch nie.
Also aus diesen zwei Stunden und das nachträgliche Nachdenken darüber, wo wir auf unseren vier Buchstaben gesessen haben, habe ich mehr gelernt, als andere vielleicht in den Jahren, die sie gebraucht haben für die zwei Buchstaben ihres Doktortitels.
Solche wie ihr haben immer nur so gerichtet, wie es immer schon war. Und geschieht, ob der Chefpräsident euch winkt, eure Namen nennt. Ihr habt gebrochen mit diesem Brauch und habt gezeigt, anders geht's auch. Mehr ist das als nur ein Hoffnungsstrahl, das funkelt und funkt überall. Einfache Richter seid ihr nur doch, eure Namen, die nennt man noch, wenn den Namen vom Chefpräsident längst keiner mehr kennt.
Kramer lebt in Wolfenbüttel. In seiner Heimatstadt errichteten 1937 die Nazis auf dem Gelände des Strafgefängnisses eine Hinrichtungsstätte. Nach 1945 bleibt beides erhalten. Es entstand auch eine Gedenkstätte für die Opfer nationalsozialistischer Justiz. Sie liegt innerhalb der Justizvollzugsanstalt. 1984 beschließt der niedersächsische Justizminister, die Einrichtung abzureißen. Es kommt zu heftigen Protesten im In- und Ausland. Auch Helmut Kramer setzt sich dafür ein, das Gebäude zu erhalten. Es soll daran erinnern, wen die Nazis hier hingerichtet hatten. Ein Beispiel. In einer Nacht- und Nebelaktion ordnete Hitler an, ausländische Widerstandskämpfer nach Deutschland zu bringen und sie schnellstens hinzurichten. Helmut Kramer?
Davon waren allein in Wolfenbüttel 64 hingerichtet worden. Und das kam mir dann natürlich in den Sinn. Deswegen sind die Organisationen der ehemaligen Widerstandskämpfer und der Hinterbliebenen da besonders interessiert. Ich habe die Adressen beschafft und habe alles in vielen Briefen, die habe ich selbst eigenhändig eingetütet und abgeschickt. Und das Interessante war, dass auf ungefähr 120 dieser Briefe kamen dann Rücksendungen mit Protesten. In zum Teil sehr persönlichen und erschütternden Briefen haben die eben geschrieben, schlimm wäre, wenn diese Hinrichtungsstätte abgerissen werden würde.
Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker schaltet sich mit ein. Er will die Hinrichtungsstätte erhalten und so kommt es. Der niedersächsische Justizminister geht nun sogar noch einen Schritt weiter. Er bewilligt 1990 eine Gedenkstätte auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt. Martin Berger ist Justizbeamter. 1994 fängt er an, Führungen in der Gedenkstätte zu machen.
Was mich so erschrocken hat, als ich mich mit dem Thema auch befasst habe, ist, dass man Menschen versachlicht hat. Man hat sie zu Schädlingen gemacht. Dieser Sprachgebrauch findet heute ja gerade jetzt erst wieder richtig Anklang. Und deswegen, sage ich mal, ist das gerade die Gedenkstätte und der Strafvollzug innerhalb dieser Mauern ist ein Thema, das gehört zusammen.
Martin Berger lernt Helmut Kramer in den 1990er Jahren kennen und erfährt von seinem Kampf, die Hinrichtungsstätte zu erhalten.
Das ist das, was mich so begeistert hat. Und eben Herr Dr. Kramer auch deswegen begeistert hat, weil er natürlich zu einer Zeit ein heißes Eisen die Gedenkstätte angefasst hat, der Aufarbeitung der NS-Geschichte, als alle noch die Finger davon gelassen haben.
Als 1990 die Gedenkstätte eröffnet wird, bietet Helmut Kramer an, sich an der Konzeption zu beteiligen. Doch seine Vorstellungen fallen zu Anfang und in den nächsten Jahren nur bedingt auf fruchtbaren Boden. 1998 etwa kritisiert Kramer, es bestünden bei den aufgeführten Täterbiografien große Lücken. So fände sich bei ehemaligen NS-Juraprofessoren wenig über deren braune Vergangenheit. Gerade bei den Professoren, die nun in der Bundesrepublik wiedereingestellt wurden. Für Martin Berger ist das ein Skandal.
Was vor allen Dingen ganz wichtig ist, kein Gefangener ist dort hingerichtet worden, weil ein Vollzugsbeamter in den 40er Jahren ihn dort reingeholt hat, sondern die Juristen haben das gemacht. Und deswegen braucht man auch Juristen, die dieses Unrecht der Juristen auch aufarbeiten und auch kommunizieren. Und das kommt eben zu kurz.
Dem wirkt Helmut Kramer entgegen. Er mischt sich ein und macht Vorschläge, wie die Gedenkstätte aussehen soll. Er wendet sich an Jens Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Heute haben Jens Christian Wagner und Helmut Kramer ein Treffen vereinbart. In einem Café ein paar Meter von der Gedenkstätte entfernt. Zunächst würdigt Wagner Kramers Engagement.
Herr Kramer war damals als Richter aus Braunschweig einer derjenigen, die sehr stark gegen diese Abrisspläne vorgegangen sind. Und das führte dann im Laufe der Zeit dazu, dass die staatlichen Behörden dem nachgaben. Und das ist hier in Wolfenbüttel, so wie in den meisten anderen Gedenkstätten Niedersachsen, zivilgesellschaftlichen Engagement zu verdanken. Also der Staat hat erst reagiert, nachdem eine kleine Minderheit von kritischen, in diesem Fall Justizhistorikern, an anderen Orten waren das Geschichtswerkstatt-Initiativen und dergleichen, gewissermaßen auf die NS-Geschichte vor Ort aufmerksam gemacht haben. Und daraus ist dann eine breite Gedenkstättenszene im Laufe der Zeit entstanden.
Helmut Kramer schaut auf, als er von einer Gedenkstättenszene hört. Für ihn ist die Öffentlichkeit in Wolfenbüttel kaum gehört worden, als es darum ging, die Gedenkstätte zu etablieren und eine Ausstellung über die Opfer zu organisieren.
Das Wichtigste wäre gewesen, mit den Bürgern frühzeitig zu sprechen, nämlich wie die Bürger sich eine solche Ausstellung wünschen würden. Stichwort Partizipation. Heutzutage ist ja überall in jedermanns Munde, dass Partizipation, Bürger beteiligen. Und hier hat man keinen Wert darauf gelegt. Ich habe den Eindruck, man hat die meisten so viel vergrault, dass es in Wolfenbüttel ganz wenige Bürger gibt, die sich überhaupt noch für die Gedenkstätte interessieren.
Wir machen die umgekehrte Erfahrung. Das Interesse an der Gedenkstättenarbeit in Wolfenbüttel ist außerordentlich groß. Wir bieten regelmäßig öffentliche Führungen an, die kaum sind die Termine veröffentlicht, dann schon ausgebucht sind. Wir würden gerne sehr viel mehr Führungen anbieten, aber das ist auch eine Frage der Organisierbarkeit.
Jens Christian Wagner schaut nun Kramer direkt an.
Eines der Anliegen von Herrn Kramer ist es immer gewesen, deutlich zu machen, dass in einer Gedenkstätte nicht nur der Opfer gedacht wird, aber wir müssen uns, glaube ich, gerade auch vor dem Hintergrund des wachsenden Rechtspopulismus und autoritärer nationalistischer Strömungen in Deutschland sehr viel stärker mit der Tätergesellschaft im Nationalsozialismus auseinandersetzen, mit der Frage, wie hat die nationalsozialistische Gesellschaft als eine radikal rassistische Gesellschaft funktioniert? Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie hat die NS-Justiz dazu beigetragen, eine Säule der NS-Terrorherrschaft zu sein? Und deshalb müssen wir uns auch in den Gedenkstätten oder gerade in den Gedenkstätten sehr stark mit der Frage auseinandersetzen, was die Täter, Mittäter, Zuschauer, Profiteure des NS bewogen hat mitzumachen, was die meisten Deutschen bewogen hat mitzumachen und wo die Motivationsstruktur der Täterschaft liegt.
Doch die kamen zu gut weg, so Kramer. Fast alle mussten sich vor keinem Gericht wegen ihrer Taten stellen. Das müsse ebenso angegangen werden. Am Ende des Gesprächs bringt Kramer sich selbst ein.
Ich habe ja nicht nur eben mitgewirkt an der Gründung der Gedenkstätte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, welcher Jahrgang ich bin. Ich bin Jahrgang 1930. Ich habe damals erwachenden politischen Bewusstsein, habe ich noch sehr viel mitgekriegt aus den Jahren vor 1933. Das war für mich auch sehr prägend.
Daher würde er, wann immer gewünscht, in Zukunft auch als Zeitzeuge fungieren. Gerne auch bei einer Veranstaltung der Gedenkstätte Wolfenbüttel.